SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Roboter mit Killercode. Droht das Zeitalter der Kriegsmaschinen? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Auf der Computermesse CeBIT in Hannover werden in dieser Woche die grenzenlosen Möglichkeiten der Technik angepriesen. Dabei geht es nicht nur um Medizin, Verkehr und Bildung. Weltweit beschäftigen sich Militärs längst auch mit ganz neuen Formen der Kriegsführung. In amerikanischen, russischen und chinesischen Waffenlaboren arbeiten Forscher an autonomen Bomben und Killerrobotern. Schon jetzt finden und zerstören unbemannte US-Drohnen feindliche Radaranlagen oder patrouillieren gesteuerte Roboter an der Grenze von Südkorea oder von Israel. Kommen menschliche Soldaten bald gar nicht mehr zum Einsatz? Aber dürfen Maschinen selbstständig töten? Wie verändert die neue Technik die moderne Kriegsführung? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Dr. Bernhard Koch. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg. Mit Dr. Frank Sauer. Er lehrt als Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Und mit dem Hamburger Technik- und Robotikjournalisten Dr. Hans-Arthur Masieske. Herr Masieske, bei der CeBIT dreht sich jetzt alles um künstliche Intelligenz. Wir staunen da Jahr für Jahr, wie rasant die Fortschritte sind. Wären wir denn genauso überrascht, wie schlau die Waffen schon sind, die in den Laboren der Militärs entwickelt werden?
Na, das glaube ich eigentlich nicht, weil der Stand der KI beim Militär wird ist ähnlich
wie... Also der künstlichen Intelligenz, KI?
Entschuldigung, ja, KI, das ist ein sehr gängiger Ausdruck. Künstliche Intelligenz, da ist das Militär wahrscheinlich nicht weiter als die zivile KI, weil es hat sich ja umgekehrt. Also früher war das Militär der Treiber der Technologie und inzwischen bedient sich das Militär mehr und mehr im zivilen Bereich, etwa bei Computerspielen oder anderen Bereichen, bei Mobilfunktechnologie. Also da wird die Technologie mittlerweile mehr vom zivilen Sektor vorangetrieben. Insofern wären wir, glaube ich, nicht überrascht, aber besorgt und erschrocken auf jeden Fall.
Können Sie ein paar Beispiele geben? Wie muss man sich das vorstellen? Militärisch angewandte künstliche Intelligenz?
Oh, das ist in allen Bereichen, die auch im zivilen Bereich angewandt werden. Also sowas wie, insbesondere denke ich, Mustererkennung, Bildauswertung, das sind im Moment die wichtigsten Bereiche, wo es vom Militär auch mit großem Interesse verfolgt wird. Natürlich Navigation ist wichtig. Roboter sollen ja selbstständig ihren Weg finden. Das ist in der Luft einfacher als im Wasser und im Wasser wieder einfacher auf dem Boden. Aber das ist vielleicht auch wichtig, weil bei den Begriffen sehr viel Verwirrung herrscht. Man spricht von Drohnen, wenn man fliegende Roboter meint. Und ich würde dafür plädieren, insgesamt den Begriff Roboter zu verwenden und nicht zu differenzieren zwischen Drohnen oder Wasserdrohnen oder Bodenfahrzeugen oder unbemannte Vehikel. Da gibt es sehr viele verschiedene Begriffe, aber es ist alles Robotiktechnologie.
Und was man von dieser Technologie hört, das klingt nach wie vor für unbedarfte Ohren ein bisschen nach Science Fiction, also fliegende Roboter mit künstlicher Intelligenz oder auch Robotersoldaten. Gibt es denn heute bereits Waffensysteme, die im Gefecht ganz autonom reagieren können?
Ja, die gibt es schon lange. Das große Beispiel ist das Schiffsverteidigungssystem Aegis. Inzwischen heißt es Phalanx. Das ist inzwischen Standard, aber es ist in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren eingeführt worden. Und es gibt den berühmten Zwischenfall im Persischen Golf, wo dieses vermeintlich defensive System, also die Militärs unterscheiden ja zwischen defensiven Waffensystemen und offensiven, aber dieses Aegis-System hat eine iranische Passagiermaschine mit 290 Passagieren abgeschossen damals. Und das ist ein System, was nicht immer im automatischen Zustand betrieben wird, aber dazu in der Lage ist. Und entstanden ist es, weil man die sogenannten Sättigungsangriffe abwehren wollte. Das heißt, die Schiffe sollten, deren Verteidigungssystem sollte überwunden werden, indem mehrere hundert Raketen gleichzeitig abgefeuert werden. Da kann kein Mensch mehr reagieren darauf. Und deswegen sind diese Schiffsverteidigungssysteme eingeführt worden. Das sind autonome Waffensysteme.
Herr Koch, was beobachten Sie auch als Ethiker? Welche Vision der Militärs steckt denn hinter dieser Entwicklung der schlauen Waffen?
Das Argument, das die Militärs meistens vorbringen, wenn es um den Einsatz von robotischer Technologie geht, ist besserer Schutz für die Soldaten. Dieses Schutzargument, das ist das, was meistens eben in den Diskussionen vorgebracht wird. Und es ist dann eben die Aufgabe auch der Ethik, zu prüfen, wie weit trägt das Argument. Und gerade mit dem Schutz ist es recht kompliziert, weil der Schutz ist so ein relativ vager, unbestimmter, man könnte sagen so ein terminologisch nicht operationalisierbarer Begriff. Man weiß nie ganz genau, wie kann man das eigentlich empirisch überprüfen, wann verbessert sich ein Schutz. Und außerdem geht Schutz auf der einen Seite häufig mit einem Verlust von Schutz auf einer anderen Seite einher. Schon der Ausdruck Autonomie, das ist so etwas, was für den Ethiker immer so ein bisschen schwer über die Lippen geht. Das griechische Wort bedeutet eigentlich selbstgesetzgebend. Ja, es ist Autos drin und es ist Nomos drin, das Gesetz, also selbstgesetzgebend. Und das ist ja das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja nicht, dass diese Geräte sich sozusagen selber ein Gesetz geben, sondern sie funktionieren schon nach Gesetzen, also nach Programmen, die ihnen vom Menschen gegeben worden sind. Aber wir sprechen eben davon, weil wir das Gefühl haben, wir geben das selbst gewissermaßen Freiheitsgrade ab an die Maschine. Und jetzt, wenn sie die Maschine hat, dann gewinnt die sozusagen die Autonomie dazu, die wir gewissermaßen als menschliche Handelnde aufgeben.
Bevor wir, Herr Koch, in diese ethische Diskussion einsteigen, die wir natürlich später aufgreifen werden, doch nochmal die Frage, das technologische Argument ist tatsächlich vergleichbar mit dem auf der CeBIT bei zivilen Robotern, wie ich sie angeführt habe, für Verkehr, für Medizin, für Bildung, dass man auch im Militär sagt, wir entwickeln diese künstliche Intelligenz tatsächlich vordergründig, um unsere Soldaten zu schützen?
Das ist jedenfalls das Argument, das ich in der Hauptsache zu hören bekomme, wenn Militärs darüber sprechen, warum sie diese Instrumente wollen. Natürlich kann man auch sagen, wir werden mit diesen Geräten präziser. Das heißt, der Schutz, wenn man so will, also das ist jetzt hier noch ein problematischerer Begriff des Schutzes, der erstreckt sich dann auch auf die Zivilisten, die vielleicht bei ungenaueren Systemen unter die Räder kommen könnten. Und wenn wir sagen, wir schicken die Robotik vor, dann können wir beispielsweise näher an die, ja, wie sollte man sagen, an die Einschlagspunkte herankommen und damit eben genauer sozusagen die Personen treffen, die wir tatsächlich treffen wollen, womit, und jetzt sage ich das mal wieder in Anführungsstrichen, womit wir den Schutz für Zivilisten eben erhöhen würden. Auch das wird natürlich vorgebracht, ja.
Herr Sauer, Sie als Politikwissenschaftler wissen, jede neue militärische Option ist auch eine machtstrategische Frage. Wie entscheidend ist es denn für Großmächte wie die USA, für China oder Russland, in diesem Wettrüsten jetzt die Nase vorn zu haben?
Es ist absolut entscheidend. Also ich denke, es ist auch ganz gut erklärbar, wenn man sich insbesondere den Vorstoß, den die USA in diesem Bereich gemacht haben, mit der sogenannten Third Offset Strategy, die schon in der zweiten Amtszeit von Obama ausgerufen wurde und die auf die ersten beiden Offset-Strategien, also Absatzstrategien verweist, die man im Kalten Krieg gemacht hat, einmal mit sozusagen einer nuklearen Nachrüstung und dann mit einer ersten Aufrüstung im Bereich von Präzisionswaffen im konventionellen Bereich, mit der man also versucht hat, sozusagen die Gegner der USA auf Abstand zu halten und sich von ihnen abzusetzen, dann ist jetzt dieser Third Offset ja, eigentlich gedacht, um die enormen Zuwachsraten, die insbesondere China mit Blick auf die Finanzierung seines Militärs in den letzten Jahren und Jahrzehnten angelegt hat, auszugleichen. Also wenn Sie sich zum Beispiel den Radius angucken, den bemannter Jet der Navy, der von einem Flugzeugträger startet, also sagen wir mal eine F-18, wenn Sie sich diesen Operationsradius anschauen im Südpazifik und Sie legen dann den Radius drüber, den diese angedachten kommenden Systeme haben werden, die autonom operieren, die länger in der Luft bleiben können, die sich selbstständig auftanken, was auch schon getestet wurde übrigens mit der X-47B, dann sehen Sie, dass die gut doppelt bis dreifach so groß sind. Das heißt, die Trägerflotten der USA können viel größere Abstände einhalten und sind trotzdem bis nach Festland China hinein grundsätzlich operationsfähig. Also ganz klar sehen wir hier Großmachtpolitik am Werk und die USA wollen ihre militärische Vormachtstellung halten und weiter ausbauen. Die Chinesen sind ganz klar dabei nachzurüsten und Russland inzwischen auch auf anderen Bereichen. Wir sehen hier viel Entwicklung, insbesondere in den letzten 2 Jahren mit Blick auf bodengebundene Systeme. Aber alle drei, würde ich sagen, stehen zurzeit wirklich mit beiden Füßen auf dem Gaspedal und versuchen aus diesen technischen Entwicklungen, der Herr Masiska hat es ja schon skizziert, die insbesondere eben im zivilen Bereich sich rasant entwickeln, so viel wie möglich für die Streitkräfte rauszuholen.
Man sieht, wenn man das Stichwort autonome Waffensysteme online eingibt, auch einige dieser technologischen Zukunftsvisionen, vor denen einem wirklich Angst und Bange werden könnte. Das sind zum Beispiel handtellergroße fliegende Roboter, also Drohnen, die schwarmweise ausfliegen, ihre Opfer orten, identifizieren und dann gezielt töten mit kleinen Sprengladungen. Unkontrollierbar scheinbar und 100-mal schlauer als jeder Mensch. Wie wahrscheinlich sind denn solche Szenarien?
Ja, sie spielen auf dieses Slaughterbots-Video an, was man sich bei YouTube angucken kann. Und der Sinn dieses Videos, das natürlich warnen und aufrütteln soll, ist zu vermitteln, dass diese Anwendungen der Technologie überhaupt nicht weit entfernt liegen, sondern ganz im Gegenteil, dass eigentlich alle Komponenten, die man brauchen würde, um eben solche Schwärme aus kleinen Robotern beispielsweise zu bauen, aus kleinen Drohnen, ich korrigiere mich, die gezielt Menschen angreifen, dass die Komponenten dafür schon da sind. Man müsste es quasi nur noch zusammenfügen und dann hätte man eben das, was man landläufig autonomes Waffensystem nennt. Und ich will vielleicht an einer Stelle noch korrigieren, die Systeme sind natürlich nicht intelligent oder schlauer als der Mensch oder irgend sowas, sondern die machen ganz einfache Dinge. Die machen, wie Herr Masiske schon meinte, eine Mustererkennung, eine Bilderkennung. Und eben das reicht schon aus, um sie dann gezielt auf, in diesem Fall des Slaughterbot-Videos, auf Menschen loszulassen. Mit Intelligenz oder so hat das gar nichts zu tun. Deswegen, wir müssen die dummen, intelligenten Waffen, die müssen wir primär fürchten. Und die stehen sozusagen wirklich direkt vor der Tür. Das ist überhaupt keine Zukunftsvision mehr.
Seit Menschengedenken, Herr Koch, hat sich die Kriegstechnik weiterentwickelt bis hin zur Atombombe. Warum wäre es da Ihrer Ansicht nach so ein Quantensprung, wenn man Waffensysteme jetzt ins Gefecht schickt, die ihre eigenen Entscheidungen treffen?
Ich bin nicht sicher, ob es sich wirklich um einen Quantensprung handelt. Allerdings, wenn es Waffensysteme wären, die ihre eigenen Entscheidungen treffen, dann schon. Ich bin aber auch hier wieder eben recht skeptisch, was unsere Redeweise anbelangt, wenn die treffen ihre eigenen Entscheidungen. Als Ethiker ist man ein bisschen besorgt darüber, dass wir möglicherweise, wenn wir zu schnell mit, man sagt, anthropomorphen, also von unseren menschlichen Vollzügen hergenommenen Begriffen, auf die Robotik zugehen, dass wir damit auch irgendwie das, was der Mensch kann und was der Mensch leistet, dass wir das zu schnell abwerten. Also die menschliche Entscheidung ist doch nochmal etwas anderes als ein, sagen wir auch, relativ kompliziertes Programmfolgen bei einer Maschine oder bei einem Roboter. Deshalb glaube ich, dass autonome Waffensysteme, die man jetzt eben landläufig so nennt, dass die selber nicht entscheiden oder jedenfalls nicht im selben Sinne entscheiden, wie Menschen entscheiden. Allerdings können Menschen sich entscheiden, solche Systeme zum Einsatz zu bringen und damit gewissermaßen selbst etwas von ihrer Verfügungsmacht oder wie sollte man sagen, aufzugeben. Das ist sicherlich problematisch und in einem hohen Grad, wenn man so will, rechtfertigungspflichtig.
Ich möchte mich da mal einschalten, weil Herr Sauer auch gerade gesagt hatte, diese Maschinen wären nicht intelligent. Ich glaube, das ist ein ganz heikler Punkt und in der Diskussion gibt es ganz viele Vorschläge, doch auf diesen Begriff künstliche Intelligenz zu verzichten und vielleicht lieber von Rechenverfahren, von Algorithmen zu sprechen oder ich weiß nicht, es gibt da ganz viele Vorschläge, aber ich fürchte, dass wir die Sichtweise damit verengen auf den technischen Aspekt. Und dann hat man irgendwann das Problem, jetzt ist es noch Regelungstechnik, ab wann ist es denn plötzlich Intelligenz? Das ist ein fließender Übergang und die Entwicklung geht ganz klar in Richtung intelligente Maschinen. Da sehe ich im Moment noch keinen Endpunkt oder irgendeine Barriere, die wir vielleicht nicht überwinden können. Zumindest gibt es im Moment keinen Grund anzunehmen, dass diese Entwicklung irgendwann an einen Endpunkt kommen könnte. Und von daher denke ich, wenn wir die historische Dimension erfassen wollen und erfassen wollen, was für eine Entwicklung setzen wir gerade in Gang und wo könnte die hinführen, halte ich es für ganz wichtig, ruhig bei dem Begriff Intelligenz zu bleiben.
Das heißt, Herr Masiske, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, dann würden Sie dieser Formulierung, dass solche Maschinen in der Lage sind, beispielsweise eigenständig Entscheidungen zu treffen, doch eher zustimmen?
Ja, ich würde sagen, ich denke, das hilft. Also zumindest, es ist im Moment eben eine Übergangssituation. Also was ich erwähnt habe, der Vorfall im Persischen Golf von 1988, wo der amerikanische Kreuzer USS Vincennes die Passagiermaschine abgeschossen hat. Letztlich hat der Kommandant die Entscheidung gegeben. Da war das Waffensystem nicht im autonomen Zustand. Aber natürlich war es ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine, was zu dieser Katastrophe geführt hat. Und wenn wir versuchen, exakt zu definieren, dann können wir solche Situationen sehr viel schwerer erfassen. Es gibt ja auch immer diese Diskussion, ob Maschinen irgendwann ein Bewusstsein entwickeln können. Und dann gibt es dann viele philosophische Argumente für und wider. Und ich habe von einer Philosophin aus der Universität Aarhus, Johanna Seibt, hat mal vorgeschlagen, wir sollten diese Frage vielleicht anders formulieren. Wir sollten auf die Interaktionen achten, die zwischen Mensch und Maschine sich entwickeln. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, der ein bisschen vielleicht davor bewahrt, sich in Definitionen zu verlieren.
Ich will überhaupt nicht widersprechen. Ich denke nur, dass wir zwei, sagen wir mal, Zeitlinien unterscheiden müssen. Entscheidend ist tatsächlich die Frage, wie die Mensch-Maschine-Interaktion ausgestaltet ist. Sicher ist dieser Begriff der künstlichen Intelligenz in vielerlei Hinsicht problematisch, auch weil er unfassbar breit ist. Also es lässt sich ja auch sehr, sehr vieles darunter ordnen. Das ist das eine. Und dann ist er natürlich auch, er bewegt sich ständig fort. Also wenn Sie sich jetzt Ihr Smartphone angucken, ja, vor 10 Jahren hätten die Leute gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja der ultimative Durchbruch in der künstlichen Intelligenz. Heute gucken wir da gar nicht drauf und sagen, das ist irgendwie künstliche Intelligenz, sondern es ist eben ja unser Telefon. Also das heißt, es bewegt sich immer, was künstliche Intelligenz ist, schieben wir sozusagen als Barriere vor uns her. Aber wir werden den Begriff auch nicht los, genauso wie wir den Autonomiebegriff vermutlich nicht mehr loswerden. Auch wenn er in vielerlei Hinsicht problematisch ist, wie Herr Koch skizziert hat. Was wir eben unterscheiden müssen, sind solche Fragen, Maschinen mit Bewusstsein oder eben dieses General Artificial Intelligence, also eine künstliche Intelligenz, die mit dem vergleichbar ist, was wir als Mensch an Intelligenz, also eine unfassbar breit gefächerte Problemlösungskompetenz an den Tag legen. Davon sind wir noch einiges entfernt. Wovon wir nicht entfernt sind, sind eben hochperformante, sehr, sehr problembezogene, spezifische künstliche Intelligenzen, nenne ich es mal, die im Zivilen ganz viele Dinge tun, unsere Bilder sortieren in der Cloud oder Gesichter erkennen, all diese Sachen und deren Anwendung im Militärischen. Ja, das ist das, was uns jetzt unmittelbar beschäftigen muss. Und hier ist eben die Mensch-Maschine-Interaktion entscheidend und es ist tatsächlich so, dass wir uns überlegen müssen, an welchen Stellen wir wie viel menschliche Verfügungsgewalt über Waffensysteme aufgeben wollen und können. Und mit können meine ich, wo ist es völkerrechtlich erlaubt und wo ist es ethisch vertretbar. Da kann man eigentlich relativ schnell eine klare Linie durchziehen und sagen, aus meiner Sicht, und so ist es übrigens auch im Koalitionsvertrag ja festgehalten, Deutschland lehnt ja autonome Waffensysteme ab, bei denen die menschliche Verfügungsgewalt aufgegeben wird. Und ich finde, da muss man eben relativ klar sagen, sobald auf Menschen geschossen wird oder auf belebte Ziele, auf Flugzeuge, Panzer oder so, wo Menschenleben auf dem Spiel stehen, ist es völkerrechtlich und ethisch nicht vertretbar, dass wir die Verfügungsgewalt an die Maschine delegieren. Ein Ausnahmetatbestand aus meiner Sicht könnte man dann konstruieren, da sind wir wieder bei diesem Schutzargument, was Herr Koch ja schon angerissen hat, wenn man sagt, okay, wir haben ein Verteidigungssystem, was einfach nur auf anfliegende Munition schießt. Ja? Mörsergranaten, Raketen, die angeflogen kommen. Da kann ich mir absolut vorstellen, dass man sagt, so wie wir es auch schon haben, das können wir natürlich weiter benutzen, selbstverständlich, das wollen wir auch, das müssen wir vermutlich auch, weil wenn die Entwicklung so weitergeht, haben wir bald Hypervelocity-Geschosse, die mit Mach 6 oder so angeflogen kommen. Da ist sowieso vorbei, dass noch irgendein Mensch irgendetwas handeln kann. Und die wollen wir natürlich weiter haben, aber es muss eben ganz klar sein, wenn autonom gehandelt wird auf Maschinenseite, dann immer nur, wenn keine Menschenleben auf dem Spiel stehen.
Da landet man auch ganz schnell bei der ethischen Grundfrage, Herr Koch, nämlich dürfen Roboter töten?
Die Frage wäre jetzt sozusagen, können Roboter töten? Natürlich ist es so, wir haben gar keine andere Möglichkeit, als uns mit solchen anthropomorphen Begriffen, von Menschen hergenommenen Begriffen auf diese Geräte zu beziehen. Aber wir sagen in der Philosophie meistens, dass wenn wir handeln, dass das Handeln in irgendeiner Weise Bestimmtes oder die Definition des Handelns inkludiert, dass man eine Intention hat, also dass man irgendwie eine Absicht hat, ja. Nicht nur sozusagen, dass etwas passiert, ja. Es kann schon mal sein, dass ich also irgendwie zurücktrete und stoße irgendwie eine Vase um oder so etwas in die Richtung, aber das ist eben kein Handeln, obwohl ich dafür vielleicht trotzdem verantwortlich sein mag, aber ein Handeln ist es, wenn ich also irgendwas vorhabe, wenn ich wirklich etwas plane, wenn ich irgendwie ausgreife. Das ist dieses Intentionale, das uns als Menschen auszeichnet. Wir sind in der Lage zu sagen, ich will jetzt irgendwie etwas trinken und deshalb greife ich zu der Flasche oder so etwas in die Richtung. Und in diesem Sinne sind Maschinen wahrscheinlich keine Handelnden, weil sie diesen intentionalen Ausgriff noch nicht haben. Und ich weiß auch nicht, wie es wirklich gehen sollte, denn den einzuprogrammieren. Aber vielleicht gibt's da mittlerweile schon technische Ideen. Und das jetzt wieder zurück auf die Frage, dürfen Roboter töten? In diesem Sinne, wenn wir töten als Handeln verstehen, dann töten die Roboter in diesem Sinne nicht. Also die Frage in der Ethik müsste eher sein, dürfen wir Roboter einsetzen, um damit zu töten oder um damit möglicherweise zu töten?
Ich denke, der Quantensprung besteht darin, dass wir die Entscheidung, also die mentalen Aspekte des Tötens auf Maschinen auslagern. Wir haben, und das ist eben nach der Einführung der Schusswaffen ein zweiter großer Quantensprung, den wir vollziehen, oder der dritte. Die Nuklearwaffen werden ja auch manchmal noch als so ein Offset eben angeführt.
Die Forscher der künstlichen Intelligenz sprechen ja auch von der dritten Revolution der Kriegsführung.
Genau, Schusswaffen, Nuklearwaffen und jetzt autonome Waffen. Und das wird bei den Schusswaffen, ich habe den Eindruck, wir nehmen die oftmals so als schicksalhaft, als gegeben hin. Die gibt es nun mal, da kann man nichts dran ändern. Und um sich zu verteidigen, muss man halt die noch besseren Schusswaffen haben. Das ist übrigens, Sie haben vorhin nach der Vision der Militärs gefragt. Ich denke, die Vision besteht immer drin, mehr Feuerkraft zu haben und schneller zu schießen als der Gegner. Ich denke, das sind die zentralen militärischen Parameter. Und wenn es eine Vision gibt, dann ist es die, denke ich, schneller und stärker zu sein. Und die Schusswaffen, denke ich, da hat der Mensch zum ersten Mal den Waffeneinsatz ausgelagert, quasi von seinem Körper getrennt. Bis dahin waren alle Waffen an die Körperkraft gebunden. Pfeil und Bogen, selbst die Armbrust, das ist quasi gespeicherte Körperkraft. Mhm. Mit den Schusswaffen haben wir zum ersten Mal den Vorgang des Tötens, den Einsatz der Waffe externalisiert, den physischen Aspekt. Mit den autonomen Waffen sind wir dabei, den mentalen Aspekt auszulagern. Und das ist wirklich ein Quantensprung. Der ereignet sich nicht als Sprung, das geht nicht von heute auf morgen. Aber in geschichtlicher Dimension kann es trotzdem sehr schnell gehen. Wie weit wir davon entfernt sind, kann niemand genau sagen. Letztlich ist allgemeine künstliche Intelligenz die Integration der vielen verschiedenen speziellen künstlichen Intelligenzen, die wir heute schon haben. Daran wird geforscht und da mag es eine ganz einfache Formel geben. Daran arbeiten Forscher auch bereits in der Theorie der verkörperten Intelligenz. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, der in der allgemeinen Debatte oft untergeht, weil wir im Moment viel über Deep Learning sprechen. Da gibt es einen großen Hype, da entwickelt sich im Moment sehr viel. Aber was die KI vor allem vorangebracht hat, denke ich, ist der neue Ansatz, dass Intelligenz einen Körper braucht. Das hat sich in den Anfang der 90er Jahre entwickelt und bringt die KI-Forschung seit 20, 25 Jahren sehr kontinuierlich und sehr kraftvoll voran. Und Intelligenz erwächst demnach aus dem Zusammenspiel von Sensorik und Aktuatorik. Also ich nehme die Welt wahr, wirke auf sie ein, nehme die veränderte Welt wahr, wirke wieder auf sie ein. Und aus diesem Wechselspiel lernt ein System, ein Organismus oder eben auch ein künstliches System, sich immer besser in der Welt zu behaupten und sie zu erkennen. Und ich sehe nicht, warum denn nicht daraus auch ein künstliches Bewusstsein irgendwann sich entwickeln könnte. Und diesen Prozess setzen wir gerade in Gang. Und wenn wir das akzeptieren, oder ich halte es für richtig, dass diese Embodied Intelligence der Ansatz der Zukunft ist, aus dem KI sich immer besser und immer fähiger entwickeln wird. Aber was für eine Intelligenz wollen wir, wenn wir ihr in einem ganz frühen Stadium schon Waffen an die Hand geben? Das ist also Roboter zu bewaffnen, das ist für mich die rote Linie, die bereits überschritten wurde und die uns in eine ganz fatale, verhängnisvolle Richtung bringt. Und das ist ein bisschen so, als würde man einem Säugling, der kommt gerade aus dem Mutterleib und ich drücke ihm eine 44er Magnum in die Hand. Und zwar keine Spielzeugwaffe, sondern eine ernsthafte, vielleicht noch auf die kleinen Hände zugeschnitten. Das ist das, was wir mit der künstlichen Intelligenz gerade heute machen. Wir bilden eine Intelligenz, die von frühestem Stadium her mit Waffen ausgestattet ist und deren Einwirkung auf die Welt in tödlichem Waffeneinsatz besteht. Das halte ich für einen ganz fatalen Weg, der auch für die zukünftigen Generationen, was wir denen damit auf den Weg geben, ist unverantwortlich.
Und das Problem ist, dass wir natürlich, um im Bild zu bleiben, in ein rechtliches Vakuum laufen damit. Weil nicht umsonst schreiben wir ja auch Säuglingen keine rechtliche Verantwortung zu. Ja, im Völkerrecht haben wir genau dieses Problem. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes hat kürzlich nochmal explizit darauf hingewiesen. Wir haben einen über 100 Jahre gewachsenen Völkerrechtskorpus und auch viele Regeln, die hart erkämpft wurden im Kriegsvölkerrecht, die Regeln, wie wir Konflikte bestreiten. Es ist nicht alles erlaubt im Krieg. Diese Regeln werden gebrochen, das ist ganz klar, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Aber im Grunde gilt erstmal, und oft wird das auch eingehalten, dass es Regeln gibt im Krieg. Und diese Entscheidung oder diese Urteile, was zu tun ist, können nur Menschen fällen. Es ist prinzipiell auf Grundlage des existierenden Völkerrechts nicht vorstellbar, dass diese Entscheidungen, die man treffen muss, nämlich zum Beispiel unterscheiden, auf wen darf ich schießen? Ich darf nur auf Kombattanten schießen. Ich darf nicht auf Zivilistinnen und Zivilisten schießen. Ich darf auf Kombattanten dann nicht mehr schießen, wenn die sich A ergeben beispielsweise oder B verwundet sind. Ja, hors de combat nennt man das. So, da haben sie schon das Problem, das können Maschinen schon heute noch nicht unterscheiden. Dann muss ich überlegen, was ist die angemessene Gewaltanwendung? Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, ich möchte hier diese Brücke zerstören und daneben ist eine Stadt, da kann ich nicht eine Atombombe draufwerfen. Weil ist ja klar, dann ist zwar die Brücke zerstört, aber die Stadt wäre es auch. Das ist ein unangemessenes Mittel in diesem Fall, sondern ich muss schauen, wie kann ich mit dem Mindestansatz militärischer Mittel so gezielt Gewalt ausüben, dass ich dieses militärische Ziel, die Zerstörung der Brücke, erreiche, ohne beispielsweise eben Zivilistinnen und Zivilisten zu Schaden kommen zu lassen. Da sind wir technisch meilenweit davon entfernt, auch nur ansatzweise Maschinen an den Punkt zu kriegen, wo sie sowas vernünftig kriegsvölkerrechtskonform machen könnten. Und dann haben sie noch eine dritte Regel, nämlich die Vorsicht bei der Durchführung des Angriffs. Das ist genauso schwierig. Das werden wir auf absehbare Zeit auch nicht irgendwie maschinell abbilden können. So, und das heißt, wir haben einen Haufen Völkerrechtsprobleme und gleichzeitig diesen Trend aus den genannten Gründen, ja, Beschleunigung der Abläufe ist ganz wichtig, immer mehr Entscheidungskompetenz doch an die Maschinen abzugeben und zu verlagern. Und das ist kriegsvölkerrechtlich ein großes Problem. Und jetzt drehe ich die Schraube gerne noch einen weiteren Zacken weiter und sage, angenommen, in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder es passiert das große irgendwie Singularitätswunder, die künstliche Intelligenz macht einen Wahnsinnssprung, in 5 Jahren geht es doch. Da haben wir plötzlich Maschinen, die können das alles. Die können diese Entscheidungen so treffen wie Menschen, vielleicht sogar noch besser, vielleicht 100%ig genau. Die sind 100%ig kriegsvölkerrechtskonform. Und da würde ich auf den Herrn Koch verweisen und sagen, und selbst dann sollten wir sie nicht einsetzen, weil es ethisch nicht vertretbar ist. Ja, weil es einfach nicht in Ordnung ist, dass wir das Töten von Menschen auf dem Schlachtfeld an Algorithmen einfach delegieren und unser eigenes Gewissen damit nicht mehr belasten. Ja, das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ein riesiges Völkerrechtsproblem und ein gigantisches ethisches Problem. Und selbst wenn das Völkerrechtsproblem irgendwann verschwindet, was ich wirklich nicht glauben kann, bleibt das ethische Problem, was das Kernproblem ist, bestehen. Und deswegen ist es wichtig, diese Linie zu ziehen und zu sagen, wir treiben diese Entwicklung im militärischen Bereich nur bis zu einer gewissen Grenze und die wird gezogen und die wird auch nicht überschritten.
Roboter mit Killercode, droht das Zeitalter der Kriegsmaschinen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Die internationalen Verhandlungen laufen seit einigen Jahren bei den Vereinten Nationen. Wie umgehen mit diesem neuen Waffensystem? Ist das Problem von den Staaten erkannt?
Das Problem ist erkannt. Ich will noch eine kurze Schleife drehen, weil mir wird auch gerne entgegengehalten und gesagt, ja, Herr Sauer, aber ist es nicht egal, ob man von einem Soldaten mit der Waffe erschossen wird oder von einem Roboter? Am Ende ist man tot. Und da würde ich sagen, ja, das stimmt. Am Ende ist man tot. Aber es macht natürlich doch einen gigantischen Unterschied für die Gesellschaft danach. Ja, wie wir Gewalt ausüben, wie wir uns entscheiden, Krieg zu führen, macht einen gewaltigen Unterschied für uns als Gesellschaft. Wenn man tot ist, ist man tot. Da ist es tatsächlich egal, ob das ein Algorithmus sozusagen war, der da ablief, oder ob eben irgendwie Fähnrich Müller den Abzug betätigt hat. Aber für die Gesellschaft, in der Fähnrich Müller ist, ist es ein massiver Unterschied, wie wir das machen. Denn der Fähnrich Müller geht nämlich zurück und kommt nach Hause und berichtet davon. Und den belastet es vielleicht. Diese Dinge drohen uns tatsächlich zwischen den Fingern zu zerrinnen und zu entgleiten, wenn wir nicht aufpassen. Und dieses Problem ist erkannt. Es gibt seit 2014 diese Gespräche bei den Vereinten Nationen, bei der UN-Waffenkonvention in Genf. Und da sind die Völkerrechtsprobleme, die wir hier angerissen haben, dieses wirklich virulente ethische Problem und auch die sicherheitspolitischen Implikationen seit einigen Jahren Thema. Und diese Gespräche werden geführt von Staatenvertretern, von der Zivilgesellschaft, vertreten durch die Kampagne gegen Killerroboter, die sich 2013 gegründet hat. Und inzwischen sind auch sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regelmäßig da, um sich zu informieren, um die Staatengemeinschaft zu informieren. Also das ist ein sehr reger, interessanter Austausch, der da läuft. Und ich würde sagen, das Problem ist erkannt. Es ist tatsächlich so, bisher ist kein Staat wirklich ganz klar in Genf, ja, sagen wir mal, ans Podium getreten und hat zu Protokoll gegeben, dass sie sagen, also vollautonome Waffensysteme finden wir eine super Idee, brauchen wir unbedingt. Sagt niemand. Sagen nicht mal die Staaten, die sagen, lasst uns mal jetzt nicht zu frühzeitig über irgendwelche scharfen Regulierungen reden. Nicht mal die sagen, wir finden es grundsätzlich eine gute Idee und sollten die Entwicklung einfach bis zum Ende durchlaufen lassen. Es gibt ein sehr, sehr großes Problembewusstsein. Die Frage ist jetzt aber, wird man genug politischen Willen mobilisieren können, um tatsächlich eben auch am Ende zu einem völkerrechtlich bindenden Vertrag zu kommen und zu Mechanismen, wie man überprüft, dass der auch eingehalten wird, der tatsächlich alle Parteien daran bindet zu sagen, okay, wir treiben die Entwicklung der Autonomie in den Waffensystemen bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn es die kritischen Funktionen beginnt zu berühren, so wie das Internationale Komitee des Roten Kreuzes das nennt, nämlich das Auswählen und Bekämpfen von Zielen, spätestens dann müssen wir einen Strich ziehen und sagen, und dann müssen Menschen, ich sag mal salopp, auf den Knopf drücken, damit die rechtlich verantwortlich sind und ethisch involviert.
Herr Masiske, wie sehen Sie das? Wäre Ihrer Ansicht nach so ein grundsätzliches Verbot dieser neuen Technologien begrüßenswert, auch wenn man noch gar nicht weiß, wozu die eigentlich alles in der Lage sein könnten, also auch im nützlichen Sinne?
Ja, für ein Verbot wäre ich auf jeden Fall, wobei ich nicht weiß, ob man autonome Roboter verbieten oder verhindern kann, wenn man bewaffnete Roboter akzeptiert. Also ich denke, die Bewaffnung von Robotern, diese Linie haben wir schon überschritten. Trotzdem will ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir diesen Schritt vielleicht rückgängig machen können, weil mit der Bewaffnung von Robotern setzen wir das Wettrüsten in Gang, was unvermeidlich auf autonome Waffensysteme hinausführt, weil einfach die, was die Militärs Sensor-to-Shooter-Cycle nennen, also die Zeit von der Sensordatenaufnahme bis zur Reaktion, also bis zum Schießen zu verkürzen, da ist man im Moment im Bereich von Sekunden angekommen mit den Predator-Drohnen. Aber wenn man gegen einen Gegner kämpft, der ähnliche Systeme hat, wird man in den Bereich von Sekundenbruchteilen kommen. Dann kann man diese Systeme nicht mehr fernsteuern, sondern dann muss der Waffeneinsatz von dem Roboter eigenständig entschieden oder ausgelöst werden. Also ich sehe nicht, wo man diese Entwicklung stoppen kann, wenn man einmal mit der Bewaffnung von Robotern angefangen hat.
Da ist man auch ganz schnell bei diesem Stichwort von den leeren Schlachtfeldern, also der Vision, dass künftig menschenfrei gekämpft wird, nur noch Roboter gegeneinander?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, diese Idee vom sauberen Krieg oder dass Roboter ethisch konsequenter handeln könnten als Menschen, diese Theorie gibt es ja auch, dass man mit Robotern den Krieg optimieren könnte und humaner, mit Maschinen den Krieg menschlicher machen könnte. So, darauf läuft es letztlich hinaus. Aber ich denke, die Drohung mit dem Krieg ist immer die Drohung mit Gewalt, mit Grauen, mit furchtbaren Geschehnissen. Es ist kein Betriebsunfall, sondern das gehört essentiell zum Krieg dazu. Und das wird mit Maschinen sich auch nicht verhindern lassen. Zum Problembewusstsein wollte ich aber noch einfügen, dass es auch mein Eindruck ist, dass es selbst auch bei Militärs in den Entscheiderrängen, auch bei Politikern, meine ich, dass die mehr und mehr mitkriegen, dass sie mit der KI an einem Rad drehen, was viel größer ist, als was sie bisher gedacht haben. Das ist generell eine große Verunsicherung und ein Nachdenken in der gesamten Gesellschaft, was seit einigen Jahren immer mehr Raum greift. Also mein Eindruck ist, dass da die Sache noch nicht vollständig ausgestanden ist. Der Druck ist natürlich extrem groß. Wir sind einfach in diesem Wettrüsten drin. Und dieses Wettrüsten treibt die Menschen vor sich her letztlich und hat auch die Ingenieurwissenschaften in ihren Methoden der Optimierung sehr tief geprägt. Wenn wir jetzt quasi an dem Punkt sind, einen neuen Quantensprung zu vollziehen, muss man bedenken, das sind ja auch immer historische Chancen, aus dieser Dynamik aussteigen zu können. Wir sind wieder in einem tiefen historischen Umbruch und der bietet uns die Chance, aus diesen verhängnisvollen Dynamiken auszusteigen und ganz neue Wege zu beschreiten. Also das dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen.
Ich möchte an der Stelle vielleicht aber doch nochmal auf den Aspekt zurückkommen, dass ja die Befürworter oder zumindest die Politiker beispielsweise und Militärs, die sich jetzt mit den Realitäten der modernen Konflikte konfrontiert sehen, dazu neigen, beispielsweise unbemannte Drohnen einzusetzen in schwierigen Gebieten, wie es Barack Obama als US-Präsident getan hat mit seinem natürlich auch umstrittenen Drohnenprogramm, wo er eben Terroristen in Ländern wie Pakistan oder Somalia per Drohnen geortet und ausgeschaltet hat, eben auch mit dem Argument, dass man die eigenen Soldaten in Schutz nimmt, nicht einsetzen muss, aber auch, dass diese gezielten Tötungen für die Zivilbevölkerung, die sonst mit konventionellen Militärschlägen in ihrem Umfeld zu rechnen hätte, eben besser schützen kann.
Ja, genau hier geht's los. Also der Drohnenkrieg hat uns schon so ein bisschen einen Vorgeschmack gegeben, worauf das hinauslaufen könnte. Natürlich wird auf diese Weise, wenn man so will, tatsächlich irgendwie der Krieg optimiert. Und er wird sogar optimiert im Blick auf ethische Argumente. Die bevorzugte Einsatzweise dieser bewaffneten Drohnen, Kampfdrohnen, ist das sogenannte gezielte Töten, das Targeted Killing. Man hat also irgendwie Personen, die man schon irgendwie namentlich kennt, da gibt's also irgendwie Aufklärungsdaten, man weiß, die und die Person muss man ausschalten und das ist dann mit solchen Instrumenten machbar. Und man kann ethisch natürlich legitim fragen oder völlig zu Recht fragen, ist denn nicht sozusagen gezieltes Töten besser als das ungezielte Töten? Ja, das ungezielte Töten mit großen Bomben, der konventionelle Krieg der vergangenen Tage, der viele Soldaten tötet. Man muss das ja auch mal in Rechnung stellen, dass das humanitäre Völkerrecht nicht in jeder Hinsicht humanitär ist. Denn es lässt die Tötung von gegnerischen Kombattanten zu. Aber nicht jeder Kombattant ist irgendwie dafür verantwortlich, dass er jetzt in diesem Krieg tätig ist oder tätig sein muss, wenn er beispielsweise von seinem Staat eingezogen worden ist und dann in einem ungerechten Krieg gewissermaßen kämpfen muss unter höchstem Druck für sich und vielleicht für seine Familie. Also können wir sagen, es ist doch ein Vorteil, wenn wir hergehen und wir nur gewissermaßen die verantwortlichen Personen, die Personen, die wirklich an den Schaltstellen sitzen, die Personen, die diese Gewalt, die ungerechte Gewalt, so muss man dann immer sagen, zu verantworten haben, wenn wir die ausschalten können. Und da gibt uns jetzt die Robotik irgendwie oder das technische Instrument eben ein gutes Hilfsmittel. Wir gehen also her und schalten nur noch die Entscheider aus, wir gehen auf die Köpfe, wir machen dieses Targeted, dieses gezielte Töten und lassen damit auch sozusagen viele andere Menschen am Leben, die man vielleicht in einem konventionellen Krieg auch angegriffen hätte. Da kann man sagen, in diesem Sinne wird der Krieg irgendwie humaner. Aber wenn wir uns das eben von einer anderen Seite her ansehen, was ist eigentlich die Friedensvision, die dahinter steht? Was ist das für ein Frieden? Ein Frieden, der nur mit technischen Mitteln durchgesetzt wird, dann wird es eben schon wieder problematisch. Denn Frieden ist nichts, wozu wir gewissermaßen konditioniert werden könnten. Man unterscheidet in der Friedenswissenschaft zwischen negativem Frieden und positivem Frieden. Und dazwischen tun sich ja weite Spannbreite auf von Möglichkeiten, aber negativer Frieden ist so wie bei Thomas Hobbes, also alle halten sich halt irgendwie ans Recht. Weil der Souverän, wenn man so will, dieses Recht einfach durchsetzt. Kann man sagen, klar, diesem Souverän, dem ist natürlich geholfen, wenn er so ein technisches Mittel hat, das sozusagen jede Rechtsabweichung sofort bestraft, dann halten sich alle ans Recht und laufen wie so konditionierte Lebewesen durch die Lande und kommt man irgendwie von der rechten Spur ab, dann wird zugeschlagen durch das technische Instrument, das entdeckt hat, dass man eben abgewichen ist und das auch gleich zuschlagen kann. Aber das ist kein Frieden. Ja, das ist also bei Schiller heißt es der Frieden eines Kirchhofs oder so, das ist dann kein menschliches Zueinander mehr. Und positiver Frieden ist eben, wenn Menschen in sinnvoller Kooperation zueinander stehen. Und das geht nur natürlich, wenn auch ihre mentalen Aspekte mit dabei sind, wenn Anerkennungsaspekte erfüllt sind. Ja? Wenn man den anderen wahrnimmt als der, der ist und das kriegen wir nicht mit technischen Mitteln hin.
Jetzt haben, Herr Sauer, wenn ich es richtig weiß, Ihre Studierenden an der Universität der Bundeswehr wahrscheinlich für Sie überraschend oder möglicherweise auch erschreckend, zumindest zur Hälfte gesagt, dass Sie sich eigentlich gut vorstellen könnten, dass diese neuen technischen Mittel Hilfsmittel sind im militärischen Kampf, gerade wenn es um Stichworte geht wie asymmetrische Kriegsführung heutzutage, also gegen kleine Gruppierungen, die meist unsichtbar sind oder eben menschliche Schutzschilde verwenden, Raketenabwurfstellen in Grundschulen, in Krankenhäusern stationieren und so weiter.
Was ich gerne mache, ist vor und nach dem Seminar eine kleine anonyme Umfrage durchzuführen und zu fragen, Sie haben sich eingelesen in das Thema, Sie wissen, worum es geht, wie stellen Sie sich dazu? Und dann das Gleiche, nachdem wir sozusagen intensiv einige Stunden darüber diskutiert haben, dann das Gleiche nochmal. Und Sie haben insofern recht, es gibt eine nicht unwesentliche Anzahl von Studierenden. Oft ist es knapp 50-50. Es überwiegen so in den letzten 2 Jahren diejenigen, die sich eher ablehnend gegenüber dieser autonomen Waffensystemen positionieren, wie wir sie jetzt besprochen haben, nämlich dieses vom System selbst entschiedene Selektieren und Bekämpfen von Zielen. Aber klar, also das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit, diese Rückbindung zu machen. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die ja Bürger in Uniform sind, sind natürlich grundsätzlich daran interessiert, alle Hilfsmittel nutzen zu können, die sie für die Ausübung von dem, was es im Extremfall bedeuten kann, Soldat zu sein, nämlich zu kämpfen, nutzen können. Und da kann ich eben nur nochmal auf das verweisen, was ich vor einigen Minuten schon mal versucht habe klarzumachen. Diese Schutzfunktion, so schwierig das ist zu definieren, da hat der Koch natürlich recht, ja, das ist ein schwieriges Argument. Aber diese Schutzfunktion, insbesondere wenn es darum geht, anfliegende Munition zu bekämpfen, die ist natürlich eine, die jetzt nicht so einfach unter die Räder kommen darf von dieser Autonomiediskussion, sondern
stimmt.
Die sind wir uns, glaube ich, alle einig. Alles andere wäre absolut abwegig, ja. Sind wir natürlich ja geradezu schuldig, den Soldatinnen und Soldaten, klar, denen den bestmöglichen Schutz zur Verfügung zu stellen. Und deswegen nochmal. Es ist eben so, dass, auch wenn das ein bisschen mühsam ist, man hier eine differenzierende Diskussion anstreben und führen muss. Und wir machen auch ganz gute Fortschritte, was das angeht. Auch in Genf, wo das ja eben alles irgendwann vielleicht in Völkerrecht gegossen werden soll. Und es muss ganz klar sein, dass man eben jetzt nicht in Bausch und Bogen sagen kann, keine KI in den Streitkräften. Das ist sozusagen ungefähr so realistisch wie zu sagen, ja, keine Verbrennungsmotoren in den Streitkräften. Das sind technische Entwicklungen. Das werden wir vermutlich, vielleicht stecke ich schon zu tief drin in diesen Sachen, ja, Herr Masist, es tut's mir leid, aber das werden wir vermutlich irgendwie nicht verhindern und auch wir werden da nichts zurückdrehen können. Aber wir können uns sehr wohl vernünftig mit dem Thema auseinandersetzen und die Risiken erkennen, abwägen und dann eine vernünftige Linie da durchschlagen, bei der wir sagen können, wir können den Schutz verbessern. Wir können Soldatinnen und Soldaten besser vor Leid schützen. Wir können versuchen, die Zivilbevölkerung viel besser noch, als wir das bisher in der Lage sind zu tun, zu schützen. Das ist, also um nochmal ganz kurz auf die Drohnenkriegsführung zurückzukommen, also mit der Präzision der Drohnenkriegsführung, ich denke, der Zahn ist uns ja gezogen. Also die zivilen Opfer sind ja exorbitant. Das ist natürlich ein gigantisches Problem. Und deswegen sollte man eben sich da nicht auf irgendwelche Techniken verlassen, sondern man muss politische Entscheidungen treffen und sagen, hier wollen wir die Technologie einsetzen zu diesem Zweck und hier drüben eben nicht. Und deswegen ist entscheidend Aufklärung und die Mobilisierung des politischen Willens, sodass insbesondere eben wir in den demokratischen Gesellschaften uns dazu klarstellen. Ja? Und wenn sowas im Koalitionsvertrag zum Beispiel schon drin steht, da steht drin, dass die Bundesregierung autonome Waffensysteme, die der menschlichen Verfügungsgewalt entzogen sind, ablehnt und dass man die völkerrechtlich ächten will, dann sozusagen heißt es eben, ja, drauf hinarbeiten auf dieses Ziel. Und vielleicht auch schon mal mit Blick auf die eigenen Streitkräfte, auf die Bundeswehr. Da sind auch inzwischen Vorschläge im Raum. Einfach sagen, okay, wir geben uns folgende Leitlinien. Wir stellen uns vor, dass das so funktionieren könnte. Und wir ziehen für uns die Linie hier. Und das halten wir für richtig. Ja, und das kann man dann diskutieren in der NATO und in der UNO weltweit und so weiter und so fort. Also da wird schon viel getan. Aber ich glaube, die Technik galoppiert wirklich voran und die Politik ist langsam in diesem Bereich und da muss mehr Schwung reinkommen.
Das führt mich zur Abschlussfrage. Wir haben künstliche Intelligenz und autonome Waffensysteme jetzt vor allem unter dem Stichwort der Gefahr und der Bedrohung gesehen. Gibt es nicht doch auch eine Möglichkeit, diese Systeme auch als Chance zu begreifen? Herr Masiske hatte das schon mal so ein bisschen angedeutet, als tatsächlich neue humanitäre Chance mit Hilfe von intelligenten Robotern zu schaffen, was Menschen bisher nicht geschafft haben, nämlich Frieden?
Ja, also ich stelle mir das ganz gerne vor aus einer ganz anderen Perspektive. Also Mitte des 20. Jahrhunderts hat ja das Atomzeitalter begonnen, was zugleich das Weltraumzeitalter ist. Dass wir die Kernenergie entdeckt haben, hatte den Grund, wir wollten verstehen, wie die Sonne arbeitet. Also wenn wir jetzt die Sonne in unseren Mittelpunkt stellen und in den Weltraum aufbrechen und uns langsam um unser nukleares Lagerfeuer verteilen, dann sind das zwei Seiten einer Medaille, also sowohl nukleares Zeitalter als auch solares Zeitalter. Wenn Menschen sich im Weltraum ansiedeln, wird das ohne KI gar nicht gehen. Wir werden, wenn wir Weltraumstationen oder größere Weltraumsiedlungen bauen, werden wir auf künstliche Intelligenz und Robotik angewiesen sein, um unsere Lebensbedingungen zu erhalten, genug Luft zum Atmen zu haben, genug Wasser, genug Nahrung. Das heißt, im Weltraum, denke ich, ist es fast gar nicht anders vorstellbar, als dass Roboter und KI für ein bedingungsloses Grundeinkommen sorgen, dass sie für den Lebensunterhalt der Menschen sorgen. Von dieser Weltraumperspektive zurückprojiziert auf die Erde, ja, warum sollten wir es auf der Erde nicht genauso machen? Auf diesem Wege, wenn wir in diese Richtung denken und versuchen, die Technologie so zu nutzen, dass wirklich alle Menschen davon profitieren, dass ihnen wirklich die Arbeit abgenommen wird und nicht weggenommen wird, dann können wir sehr, sehr viel zu einem wirklichen positiven Frieden beitragen. Frieden als ein wirklich sozial konstruierter Zustand und nicht einfach nur als Abwesenheit von Krieg.
Roboter mit Killercode, droht das Zeitalter der Kriegsmaschinen? Das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei dem Politikwissenschaftler Dr. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München, bei dem Hamburger Technikjournalisten Dr. Hans-Arthur Masiske und bei Dr. Bernhard Koch, stellvertretender Direktor des Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.